Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit.
Aber ich würde sagen, breit gesellschaftlich geht es um eine Bekämpfung von antidemokratischen Tendenzen. Und ich würde Rassismus einfach als einen Spaltpilz betrachten, der die Demokratie zertrümmern kann, wenn man nicht aufpasst. Und dazu wollen wir gerne unseren Beitrag leisten. Wir machen auch Lehrveranstaltungen an Universitäten. Aber
meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Urania und wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Ich freue mich heute, einen Gast bei mir zu haben, der unglaubliche Verdienste in der Aufarbeitung unserer jüngeren Geschichte hat. Begrüßen Sie mit mir den Direktor des Wiener Wiesenthal-Instituts, Herrn Dr. Jochen Böhler. Herr Doktor, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Herr Dr. Böhler, ich habe mir Ihre Vita angeschaut. Das ist wirklich zutiefst beeindruckend. Sie sind international anerkannter Experte, wie es so schön heißt, für die Gewaltgeschichte in Osteuropa im 20. Jahrhundert. Sie haben Geschichte, Ethnologie, Volkswirtschaft in Köln studiert, waren am Deutschen Historischen Institut tätig, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Krieg und Fremdherrschaft im Zeitalter der Extreme, sind bei Fernsehdokumentationen mitgewirkt, mehrere Bücher herausgebracht und Sie haben eine Ausstellung kuratiert, die ganz wesentlich für die Aufarbeitung der deutsch-polnischen Geschichte war. Ihr Lebenslauf ist beeindruckend, also ein beeindruckender kann es für einen internationalen Wissenschaftler auch gar nicht sein. Sie waren Gastprofessor an der Sorbonne, um nur ein paar so Stationen. Sie haben sich habilitiert an der Friedrich-Schiller-Universität mit dem Thema Civil War in Central Europe. Sie haben da in Oxford Preise. Sie haben die Ausstellung, die Freiwilligen Witold Pilecki und die Unterwanderung von Auschwitz, Vertretung des Lehrstuhls für osteuropäische Geschichte an der Universität Jena und seit 1. Oktober 2022 Direktor des weltbekannten Wiener Wiesenthal-Instituts für Holocaust Studies. Wie geht's Ihnen in dieser Funktion? Können Sie uns ein bisschen was über Ihre Arbeitssituation sagen?
Ja, selbstverständlich, sehr gerne. Also ich danke Ihnen nochmal für die Einladung.
Sehr gerne.
Und möchte vielleicht nur als Disclaimer sagen, dass es bestimmt beeindruckendere Lebensläufe als meinen gibt.
Naja.
Aber ich danke Ihnen für die Einführung und tatsächlich hat mich meine wissenschaftliche Laufbahn über verschiedene Stationen gelenkt und das ging von Köln über Warschau nach Jena an die dortige Universität, wie Sie gerade eben gesagt haben. Es ist so, dass es im Lauf einer wissenschaftlichen Karriere an der Universität, zumindest in Deutschland, irgendwann der Punkt kommt, wo man aus dem sogenannten Mittelbau heraustritt und sich fragt, wie geht's weiter? Und dann haben sie entweder, sind sie dann Taxifahrer in Berlin oder sie haben es auf irgendeinen Lehrstuhl geschafft. Das gelingt nur wenigen, weil die akademische Situation einfach sehr, sehr schwierig ist. Und für mich war es eine unglaubliche Chance, dass mir dann tatsächlich Anfang 2022 die Stelle des Direktors hier am Wiesenthal-Institut für Holocaust-Studien angeboten wurde. Das war also der nächste Schritt sozusagen. Ich hatte mich gerade habilitiert. Und aber wenn Sie mich fragen, wie es mir an dem Institut geht, dann ist die kurze Antwort sehr gut, ja, weil es ein ganz tolles Institut in einer ganz tollen Stadt ist. Und ansonsten muss man auch sagen, es ist aber auch gleichzeitig eine sehr große Herausforderung und eine totale Umstellung. Und zwar rede ich jetzt nicht nur von dem Umzug. Wien macht einem die Ankunft sehr leicht, würde ich mal sagen. Es ist eine ganz wunderbare Stadt, die ich auch bis dahin noch nicht so gut kannte, muss ich zugeben. Ansonsten ist es aber so, dass es tatsächlich ein Unterschied ist, ob man jetzt aus dem sogenannten Mittelbau auf einen Lehrstuhl kommt, weil da macht man im Prinzip das, was man eh schon vorher gemacht hat, auf einem höheren Level. Man unterrichtet Studierende, man macht natürlich auch Wissenschaftsorganisationen, man forscht weiter. Die Stelle des wissenschaftlichen Direktors des Wiener Wiesenthal-Instituts für Holocaust-Studien ist anders gestrickt, weil es eben die Leitung eines Forschungsinstituts ist, die dann tatsächlich auch sehr viele Managementaufgaben mit sich bringt, die normalerweise an der Universität andere Leute machen. Aber das ist auch geradezu eine wunderbare Chance und Herausforderung, sich in diesen Bereichen auch weiter einzuarbeiten. Letztendlich muss ich sagen, ich bin jetzt noch nicht 2 Jahre hier. Ich bin an ein Institut gekommen, das sehr, sehr gut, wie Sie schon gesagt haben, international schon aufgestellt war und suche jetzt im Moment natürlich die Punkte, wo kann ich als Direktor neue Akzente setzen, welche Dinge sind auch rein in der Arbeitspraxis wichtig. Da sind wir gerade an einem Punkt, wo sich ein Institut, das vor knapp 15 Jahren gegründet wurde, in einer, sagen wir mal, sich so erweitert hat, dass man manche Abläufe, die dort zum Institutsalltag gehören, nochmal professionalisieren muss, weil das Institut mal ursprünglich von einem halben Dutzend Leuten bestand und jetzt sind wir halt ein Team von 20 Leuten. Das macht aber alles großen Spaß und insofern kann ich sagen, ich bin hier gut angekommen und bin auch dankbar, dass ich hier gut aufgenommen wurde.
Es freut mich natürlich als Wiener oder auch als Wiener Mandatar sehr, wenn Sie sagen, Sie sind sehr gut aufgenommen worden. Jetzt ist aber die österreichische Geschichte des 20. Jahrhunderts eine sehr spezifische. Ja, Franz Franitzky, der langjährige Bundeskanzler, hat das einmal in seiner Rede vor dem israelischen Parlament ausgedrückt. Wir sind ja nicht nur das Land der Opfer, wie es sozusagen die Staatserzählung nach 1945 war, sondern auch ein Land, in dem sehr viele Täter gelebt haben, sehr viele Täter auch groß geworden sind, ihre eigene Geschichte haben. Daher ist wahrscheinlich heute in Österreich die Aufarbeitung der jüngeren Zeitgeschichte ein ganz großes Thema oder sollte es zumindest sein.
Ist es auch, natürlich. Und da ist ja auch das Wiener Wiesenthal-Institut auch nicht das einzige Institut, das das macht. Wir sind ja in einem Reigen von sehr wichtigen Institutionen. Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes ist direkt nebenan. Wir arbeiten natürlich sehr eng zusammen mit Mauthausen und mit dem Haus der österreichischen Geschichte, mit dem Jüdischen Museum. Also es gibt in der österreichischen Erinnerungs- und Kultur- und Forschungslandschaft ja eine ganze Reihe von Institutionen, die das tun. Und das Wiener Wiesenthal-Institut versucht dort, seine eigenen Akzente zu setzen. Das heißt, in erster Linie sind wir eine Forschungseinrichtung. Wir haben also ein Fellowship-Programm, wo internationale Forscherinnen und Forscher aus der ganzen Welt jedes Jahr zu uns kommen und Forschungen zu Holocaust und Genozid in erster Linie betreiben und dort bei uns einen Ort dafür bekommen. Das macht uns, glaube ich, schon auch nochmal zu etwas Besonderem in der österreichischen Erinnerungslandschaft, weil wir eben auch die internationale Forschung sehr stark hier vor Ort haben und diese Leute dann auch Vorträge in der Öffentlichkeit halten. Mir ist vollkommen bewusst, dass es ein Unterschied ist, ob man Holocaust-Forschung in Österreich oder zum Beispiel jetzt in den USA betreibt, wo das
Sie
ja auch.
Sie waren ja auch in Washington.
Ja, ja. Ja, ich war kurz in Washington als Stipendiat. Ja. Ich kenne das allerdings, weil ich ja selber nicht aus Österreich, aber aus Deutschland komme und da ist natürlich noch diese Täterrolle ja noch viel stärker ausgeprägt, auch im öffentlichen Bewusstsein. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, weil uns die Geschichte auch immer wieder auf Schritt und Tritt begegnet. Ne? Sei es an Erinnerungsorten, die man vielleicht noch gar nicht so wahrgenommen hat, sei es auch in politischen Entwicklungen, die aktuell sind, die dann aber wieder einen Bezug zur Vergangenheit haben. Das heißt, es macht einen Unterschied, ob man sich als Holocaust-Forscher oder Forscherin in Österreich befindet oder ob man zum Beispiel bestimmte Phasen des frühen Mittelalters erforscht. Das ist klar. Ja, und insofern ist auch dieses Institut auch nicht nur eine Schnittstelle zwischen Forschung und Öffentlichkeit, sondern auch zwischen Geschichte und Politik. Wobei wir aber sagen müssen, wir sind keine politische Einrichtung, sondern ich würde es eher so definieren, dass politische Ereignisse natürlich durchaus auch Einfluss darauf haben, wie wir zum Beispiel uns selber verorten oder worauf wir Stellung nehmen, sei es in Österreich selber oder global.
Jetzt hat die Erinnerungsarbeit natürlich mehrere Dimensionen. Auf der einen Seite geht es um die Aufarbeitung, es geht auch um die Aufklärung und es geht vor allem sozusagen um etwas Pädagogisches. Die Generation der heute 10 bis 19-Jährigen, 20-Jährigen und darüber hinaus natürlich sozusagen mit dem Rüstzeug auszustatten, dass autoritäre Tendenzen in der Gesellschaft bekämpft werden. Mhm. Jetzt hat Simon Wiesenthal seine große Geschichte auch sozusagen im Aufspüren der Täter, die sich ja sehr geschickt nach 1945, vielleicht sogar schon ein bisschen vor 45, irgendwo verstreut haben, unter anderen Namen in unverdächtigen Berufen in Südamerika etc. Der Frau Eichmann ist der wahrscheinlich der berühmteste, der bekannteste, ja?
Natürlich.
Jetzt die Täter-Generation stirbt aus, aber ihr seid noch auf der Suche nach Tätern.
Nein, das ist tatsächlich, wir werden das oft gefragt, ja. Und das stellt insgesamt, ist das die Frage danach, wie hängt denn eigentlich das Wiener Wiesenthal-Institut für Holocaustforschung mit Wiesenthal zusammen?
Ja.
Und das kann ich vielleicht kurz erläutern. Erstens muss man sagen, das ist völlig richtig, ist das Wiesenthal, und zwar nicht nur er, denn Wiesenthal hatte ja eine Organisation gegründet, dass die heute noch existiert.
Ja, ja.
Das ist der Bund der jüdischen Verfolgten des Naziregimes. Ja. Natürlich, der Anfang war die Suche nach den Tätern und Täterinnen, und die hat Wiesenthal Zeit seines Lebens bis zu seinem Tod, da war er fast 100 Jahre alt, 2005 betrieben. Aber was teilweise heute vielleicht wieder in Vergessenheit geraten ist oder nie so richtig im öffentlichen Bewusstsein oder so stark ist, dass Wiesenthal und seine Crew, wenn wir mal so sagen, auch sehr stark daran gearbeitet haben, was ja heute auch unheimlich wichtig ist, nämlich das Wissen über die Verbrechen und über das, was damals geschehen ist, in die Öffentlichkeit zu bringen. Das heißt also, sie waren jetzt nicht rein nur in Anführungsstrichen investigativ tätig, was schon allein eine enorme Leistung war. Sondern auch aufklärerisch in die Öffentlichkeit. Das war Simon Wiesenthal immer wichtig. Und das Wiener Wiesenthal-Institut ist tatsächlich auch auf Initiative von Wiesenthal gegründet worden, in erster Linie um die ganzen Akten, die diese Organisation zusammengestellt hat, um denen ein Zuhause zu geben.
Ja.
Ja, das war ganz praktisch, weil sonst wären sie vielleicht auf dem Mist gelandet.
Ja.
Aber auch, das war ihm ganz wichtig, die Erforschung, was wir ja eben tun, das habe ich ja eben ausgeführt, aber eben auch die Vermittlung.
Mhm.
Und das ist tatsächlich etwas, was uns sehr vorantreibt. Das heißt, wir haben einen Großteil also von Holocaust-bezogenen Akten, also sehr wichtigen Akten, nämlich das Simon-Wiesenthal-Archiv ist bei uns zu Hause. Wir haben die Holocaust-bezogenen Akten der israelitischen Kultusgemeinde ebenfalls in unserem Archiv. Die werden uns also als Leihgabe gegeben und wir arbeiten damit. Daraus generieren wir Forschung. Und die Forschung versuchen wir auch weiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Die Suche nach Täterinnen und Tätern ist so gut wie beendet, wurde aber auch vom VWI, vom Wiener Wiesenthal-Institut, nie so betrieben.
Ja?
Denn letztendlich sehen wir darin nicht unsere Aufgabe. Aber wenn natürlich jetzt zum Beispiel eine Anfrage an uns herangetragen würde von einer noch tätigen Behörde, dann leisten wir natürlich jede Hilfestellung, die wir können.
Ja, ja, wahrscheinlich auch in Kooperation mit dem DÖF und so weiter, wie Sie das...
Ja, selbstverständlich, ja, natürlich. Ja.
Das heißt, die primäre Aufgabe heute ist die Vermittlung und die Sichtbarmachung auch der Verbrechen.
Ja, das VWI steht auf drei Säulen. Das eine ist die Dokumentation, das ist also das Archiv bei uns im Hause, das wir quasi hüten und bewahren und auch zur Verfügung stellen für Benutzerinnen und Benutzer und auch immer mehr, soweit es die Archivgesetze und der Schutz der Persönlichkeit das in möglich macht, auch in einem virtuellen Raum. Also die Dokumentation ist die eine Säule, das andere ist die Forschung und das dritte ist die Vermittlung. Und das ist so ein Dreiklang, der bei uns zusammengehört. Also aus der Dokumentation entsteht die Forschung oder zieht die Forschung ihr Wissen und aus der Forschung ergeben sich dann Vermittlungen in die Öffentlichkeit, seien es Vorträge, seien es Interventionen im öffentlichen Raum Filmscreenings und so weiter.
Ja. Ja. Jetzt hat man natürlich auch in Österreich so in manchen Kreisen, ich würde es eher so im konservativen Umfeld verorten, da hat man bis hin also zu Spitzenpolitikern, die schon gesagt haben, jetzt gibt's einmal eine Ruhe, die Zeit ist lang vorbei. Nein? Aber ich glaube, es geht ihnen ja etwas, um etwas zu zeigen, was für die Zukunft exemplarisch ist. Ne?
Ja, selbstverständlich.
Ja.
Also natürlich kann man sagen, dass der Abstand, der zeitliche Abstand zu dem reinen Geschehen immer größer wird. Und wie Sie eben zu Recht gesagt haben, gibt es kaum noch lebende Täterinnen und Täter. Dasselbe gilt natürlich auch leider für die Überlebenden des Holocaust und anderer NS-Gewaltverbrechen, die selbst wenn sie Kinder waren, heute schon sehr, sehr hoch betagt sind, sodass man natürlich immer wieder im öffentlichen Raum die Frage gestellt wird, soll man das jetzt nicht einfach mal irgendwie die Akte zumachen und in ein Regal stellen und das war's dann und sich um andere Dinge kümmern? Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht, weil Rassismus, Antisemitismus und Gewalt sind Dinge, die uns leider, und zwar mehr, als wir das vielleicht noch vor 4 Jahren gedacht hätten oder vor 2 Jahren, auch im 21. Jahrhundert noch beschäftigen. Wir haben lange Zeit angenommen, dass die Entwicklung der Weiterentwicklung der Demokratie, gerade auch aus einer europäischen Perspektive, dass das quasi so ein Punkt ist, wo man jetzt angekommen ist. Und wir merken halt immer mehr durch das Erstarken von autoritären Tendenzen in Europa, also das passiert ja nicht alles nur irgendwo anders, sondern auch hier direkt bei uns zu Hause, durch auch immer wieder ansteigenden Rassismus und Antisemitismus, in Wellen bewegt sich das, aber meiner Meinung nach ist das Grundpotenzial eigentlich immer da. Und auch zu meiner, muss ich sagen, zu meinem Entsetzen und was ich auch nicht so vorher auf dem Schirm hatte, wie Sie ja richtig gesagt haben, bin ich ja nicht nur Holocaust-Forscher, sondern ich habe mich mit Krieg und Gewalt im 20. Jahrhundert beschäftigt. Und ich habe es lange Zeit tatsächlich, so wie Sie das auch gerade eben gefragt haben, als etwas angesehen, was eben vergangen ist. Und ich hätte mir jetzt auch nicht träumen lassen, dass wir in Europa dann auf einmal wieder einen Krieg haben, obwohl natürlich auch die Jugoslawienkriege gar nicht so weit zurückliegen, aber man verdrängt das. Ne? Und ich glaube, gerade die Ereignisse der letzten Jahre haben gezeigt, dass man am Beispiel der Geschichte sehr viel aufzeigen kann. Und das versuchen wir weiterhin, dazu unseren Beitrag zu leisten.
Den Antisemitismus muss man schon irgendwie auch breit sehen, weil es hat ja auch in der Zeit Stalins oder im Stalinismus sozusagen einen großen Antisemitismus
Absolut,
gegeben.
Absolut, natürlich, ne? Klar.
Ja. Jetzt die Frage der Vermittlung, was mich natürlich, ich bin jetzt ein gelernter Politikwissenschaftler, ja, mich interessiert immer sozusagen, welche Kultur bedingt eine bestimmte Entwicklung. Und wenn wir uns den Antisemitismus anschauen, dann müssen wir wahrscheinlich weit ins, theoretisch könnten wir jetzt ins 18. Jahrhundert noch früher gehen und so weiter, aber man hat einen großen Schub so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt, der vor allem so im klerikalen Bereich losgebrochen ist. Kirche distanziert sich heute auch sehr, sehr stark davon, ja. Und wir beschäftigen uns heute auch in Wien damit, weil es noch immer Straßenbezeichnungen gibt, die nach diesen großen Antisemiten, den klerikalen Antisemiten des 19. Jahrhunderts benannt sind. Und da muss man meiner Meinung nach auch etwas tun. Jetzt kommt dann der Bürgermeister Loega aus dieser Stimmung und der hat dann den Antisemitismus als politisches Agitationsmittel eingesetzt mit dem berühmten Satz, wer ein Jude ist, bestimme ich. Ne? Und dann kommt aus diesem Loega Antisemit, Hitler bezieht sich ja dann auf ihn und so weiter, ja, kommt dann der braune Antisemitismus. Ja? Jetzt, was kann man Ihrer Meinung nach tun, ja, heute im Jahr 2024, um über das Bildungswesen dem Antisemitismus entgegenzuwirken?
Ja, ich denke, dass man den Antisemitismus als eine Form von Rassismus sehen muss.
Gibt es ja natürlich
und, andere. Und da gibt es ja auch andere, auch gerade Österreich, das ja auch viel Einwanderung gefährt, hat ja nicht nur mit Antisemitismus, sondern auch mit Rassismus gegenüber anderen Gruppierungen zu kämpfen. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man sehr frühzeitig schon beginnt, die Grundlagen unserer Demokratie an die nachwachsenden Generationen so zu vermitteln, dass einfach klar ist, dass die ethnische oder religiöse Identität eigentlich nicht das ist, was den Menschen jetzt in der Gemeinschaft ausmacht, sondern seine Rolle in der Demokratie oder ihre Rolle. Und dass man eben diesen primitiven Rassismus und diesen primitiven, auch die Sonderform dieses Antisemitismus eben schon frühzeitig in den Schulen bekämpft. Das können wir nur begrenzt machen. Aber wir arbeiten da sehr stark mit Institutionen zusammen, die das sehr, sehr gut und auch flächendeckend machen können. Ich sage Ihnen, warum wir das nur begrenzt machen können. Wir haben halt ein Team von 20 Leuten, da sind Archivarinnen dabei, da sind wir haben zwei, die sich mit drei Leute, die sich direkt mit Forschung beschäftigen. Wenn ich zum Forschen komme, sind es vier. Das kommt vielleicht noch. Im Moment ist es ein bisschen weniger. Aber wir könnten nicht flächendeckend in Schulen gehen.
Ja.
Aber das macht Erinnern.at. Als eine Einrichtung, die das schon seit Jahren professionell macht, in Europa damit, soweit ich das sehe, führend ist. Und mit denen können wir natürlich so zusammenarbeiten, dass wir denen das Material liefern und
also im Lehrersupport. Ja,
die machen dann Boxen, einfach pädagogische, aufbereitetes Material und bringen dann auch Lehrerinnen und Lehrern bei, wie man das in die Klassen
trägt. Aber auch das Mauthausen-Komitee macht das sehr gute Sachen, Antirassismus-Werkstatt.
Ich will jetzt nur ein Beispiel, also da gibt es natürlich viele und sehr, sehr hochlöbliche Projekte, da haben Sie völlig recht. Und ich glaube, da muss man ansetzen. Ich glaube, dass, und das ist auch etwas, da kommen wir wieder auch zur Arbeit von Wiesenthal, was Wiesenthal immer wichtig war. Er hat auch gesagt, wir müssen jede Form von Rassismus und Antisemitismus bekämpfen und gleichzeitig die demokratischen Grundwerte innerhalb der Gesellschaft stärken. Er hat gesagt, auch er hat sich nie als rein, sagen wir mal, Vertreter einer jüdischen Interessengruppe gesehen, sondern ihm war das die Menschlichkeit eigentlich, war die Sache. Weil er auch gesagt hat, rein pragmatisch, selbst wenn er es als Habsburger Jude, als er ja geboren wurde, sehen würde, der Rassismus landet auch irgendwann, geht es auch gegen die Juden. Ja. Ne? Aber er hat es immer breiter gesehen und so sehen wir das auch. Wir sind auch keine jüdische Einrichtung, wir arbeiten sehr eng mit der IKG zusammen natürlich, wir sind sogar Mieter in deren Haus. Aber ich würde sagen, breit gesellschaftlich geht es um eine Bekämpfung von antidemokratischen Tendenzen. Und ich würde Rassismus einfach als einen Spaltpilz betrachten, der die Demokratie zertrümmern kann, wenn man nicht aufpasst. Und dazu wollen wir gerne unseren Beitrag leisten. Wir machen auch Lehrveranstaltungen an Universitäten. Aber wo es in die Breite geht, da können wir mit unseren Beitrag leisten und mit unterstützen. Aber wir schaffen es jetzt nicht selber, in die Schulen zu gehen. Wir machen ausgewählte Projekte mit einzelnen Schulen, aber mehr können wir nicht leisten.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ist die Trainer oder die Betreuer sozusagen, die dann in der Lehrerbildung aktiv sind, entsprechend auch zu servicieren. An diesem Tisch übrigens sind Vertreter sozusagen des Islam gesessen, des Judentums, der christlichen Kirchen, vom Kardinal bis zum evangelischen Bischof. Und alle haben heute das gemeinsame Bekenntnis zur Demokratie auf der Agenda. Trotzdem werden aber immer wieder die Religionsbekenntnisse vorgeschoben. Es bilden sich Extremismen. Mhm. Also gerade im Islam sehen wir das immer wieder mit IS und so weiter. Ja, es dürften sich sozusagen aus den Religionsgemeinschaften oder am Rande von Religionsgemeinschaften, von denen sich die Etablierten ja immer abgrenzen
wollen. Selbstverständlich.
Ja, abbilden. Und da sind wir genau dann bei diesem Rassismusbegriff. Ne? Ja,
genau.
Ja. Also wenn man vor 10 Jahren, oder vor 15 Jahren gesagt hat, man muss für Demokratie eintreten, dann haben alle genickt und gesagt, ja, selbstverständlich. Aber es hat niemand als so ein ernstes, ein inneres Anliegen, auch im pädagogischen Bereich gesehen. Ne?
Ich würde sagen, also, aber das liegt ja auch auf der Hand und ich würde es einfach nur erwähnen, weil es einfach jetzt vielleicht an dieser Stelle auch nochmal hingehört ist, dass wir die Demokratie nie als etwas an sich selbstverständlich Gegebenes auffassen dürfen. Also ich glaube, das war lange Zeit so das Gefühl, dass man sich so in Sicherheit gewiegt hat und denkt, das haben jetzt ja im Prinzip alle verstanden, dass das der Weg ist, wie man als Gemeinschaft vernünftig miteinander leben kann und Gewalt eindämmt und Sicherheit und auch Wohlstand für Generationen schafft. Das von dieser Selbstverständlichkeit, glaube ich, müssen wir uns mal verabschieden. Ich glaube, Demokratie, dafür müssen wir einfach was tun.
Ja, das ist, man darf nicht nur bei den Überschriften bleiben. Ne? Das ist, theoretisch sollte in jeder Schulklasse diese Tafel hängen, wo der Artikel 1 der Bundesverfassung umsteht, Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht vom Volk aus. Mhm. Aber man muss dem Ganzen auch ein didaktisches Modell vorlagern.
Mhm. Ja, ganz bestimmt.
Ja. Also Demokratie hat ja Werte und Inhalte und Lernziele und pädagogische Ziele, die man auch vermitteln muss. Da ist zum Beispiel auch, glaube ich, die Demokratiewerkstatt im Parlament eine gute Investition. Wahrscheinlich braucht man viele noch dafür.
Ja, ich denke auch. Und das, also natürlich muss man auch mal sagen, um auch dort Gerechtigkeit walten zu lassen, dass das natürlich auch schon gemacht wird. Also das ist jetzt nicht so, dass das Wiesenthal-Institut daherkommt und hier das Rad neu erfindet. Ja, ja. Aber ich glaube, es ist wichtig, einfach nochmal darauf hinzuweisen, dass wir da nicht müde werden dürfen und vielleicht jetzt mehr denn je noch in diese Richtung schauen.
Das ist auch ein großer Appell an die Lehrerinnen und Lehrer. Wie sehen Sie denn die Situation jetzt sozusagen europaweit?
Na, insgesamt erfüllt mich schon die derzeitige politische Situation mit Sorge, muss man sagen. Wir haben einen Krieg in Europa, wir haben Länder, die sich mittlerweile darauf einstellen, eine eigene Verteidigungspolitik, auch eine europäische Verteidigungspolitik, wieder ernst zu nehmen. In Deutschland ist vor einigen Jahren die Wehrpflicht erst abgeschafft worden. Jetzt denkt man darüber nach, sie schrittweise vielleicht wieder einzuführen. Also es ist schon so, ich bin vorsichtig mit historischen Vergleichen. Es wird ja oft der Vergleich gezogen von vor knapp 100 Jahren, die 30er Jahre, wo eben auch viel Unsicherheit war, Krisenstimmung, Kriege in Europa und erstarkende autoritäre Regime allerorts. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich würde sagen, dass die demokratischen Kräfte der europäischen Länder jetzt gefragt sind, über reines tagespolitisches Kalkül einfach mal sich auf diese Grundwerte auch als Bastion der Demokratie zu besinnen und dort eine Gemeinschaft zu bilden. Da sehe ich auch in der Europäischen Union auch eine Chance, sich stärker noch zusammenzufügen, um sich gegen Extremisten von beiden Seiten als starke Bastion zu bewähren. Das ist, glaube ich, im Moment die Herausforderung.
Kann
und auch
man
manchmal
sagen,
über tagespolitische Gräben einfach mal hinwegspringen. Ne?
Ja. Das Leben der Grund- und Freiheitsrechte, die wir so mühsam noch 1945 erarbeitet und definiert haben?
Ja, genau.
Und da gehört heute wahrscheinlich auch noch sehr, sehr stark dazu, ist sozusagen auch der Kampf gegen Intoleranzen. Ne?
Ja, selbstverständlich. Ja.
Herr Dr. Böhler, Sie haben eine spannende Aufgabe, ein spannendes Institut. In Österreich wahrscheinlich eine besondere Herausforderung, ja, in diesem Themenfeld zu wirken. Ich darf mich sehr herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie die Zeit gefunden haben, zu mir zu kommen. Ich darf Ihnen alles, alles Gute für Ihre Tätigkeit wünschen. Und ich kenne ja einige Ihrer Aktivitäten und ich kann das immer nur mit dem Wunsch verbinden, dass Sie weiterhin so erfolgreich tätig sind, dass Sie das in der Vergangenheit für Aufklärung, Information, Aufarbeitung und vor allem Vermittlung getan haben.
Vielen herzlichen Dank.
Ich danke herzlich. Dankeschön. Mhm.